Deutschlandfunk. Zur Diskussion.
Heute Strategiewechsel mit hohem Risiko. Ankara geht gegen Kurden und IS vor. Die Diskussionsleitung hat Gerwald Herter.
Und dazu herzlich willkommen aus dem Deutschlandradio-Funkhaus in Berlin. Längst sind die beunruhigenden Nachrichten aus der Türkei auch hier angekommen. Nicht erst heute, schon am Wochenende hatte die Bundesregierung den türkischen Präsidenten Erdogan dazu aufgerufen, die Aussöhnung mit den Kurden nicht aufzugeben. Doch das war vergeblich. Recep Tayyip Erdogan verfolgt seine eigene Agenda. Gestern, als die NATO-Botschafter in Brüssel tagten, hat er in Ankara erklärt, der Friedensprozess mit den Kurden stehe vor dem Aus. Massenfestnahmen in der Türkei und Luftangriffe gegen kurdische Stellungen außerhalb der Türkei, im Irak und in Syrien, zeugen seit dem Wochenende davon. Das ist aber längst nicht alles. Das türkische Militär geht auch gegen Stellungen des sogenannten Islamischen Staats vor. Mit welchem Nachdruck? Das ist umstritten. Das Verhältnis zwischen Ankara und dem IS war in der Vergangenheit zumindest ambivalent. Nicht nur Kritiker der türkischen Regierung werfen ihr vor, diese menschenverachtende Organisation aktiv unterstützt zu haben. Wie glaubwürdig ist diese Ankündigung? Ist sie womöglich nur ein Zugeständnis an Washington? Und welcher Zusammenhang besteht da mit dem Vorgehen gegen die Kurden? Die Situation in Syrien und im Irak ist ohnehin explosiv. Die Situation in der Türkei könnte hochexplosiv werden. Darüber werde ich in der nächsten Dreiviertelstunde mit meinen Gästen sprechen. Aus Istanbul ist uns ARD-Korrespondent Reinhard Baumgarten zugeschaltet. Sie hören ihn in diesen Wochen täglich, oft mehrmals täglich im Deutschlandfunk. Guten Abend, Reinhard Baumgarten.
Ja, guten Abend, Jörg Schamlar.
Meine anderen Gäste sind hier bei mir im Berliner Studio. Sevim Dardelen, Bundestagsabgeordnete der Linkspartei und stellvertretende Vorsitzende der deutsch-türkischen Parlamentariergruppe. Willkommen.
Ja, guten Abend.
Außerdem der Vorsitzende der kurdischen Gemeinde Deutschland, Ali Ertan Toprak. Auch Ihnen einen guten Abend.
Guten Abend.
Und schließlich Guido Steinberg von der Forschungsgruppe Nahe und Mittlerer Osten der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guido Steinberg ist Fachmann für Fragen unter anderem des Dschihadismus. Auch Ihnen einen guten Abend, Herr Steinberg.
Guten Abend.
Beginnen wir in der Türkei und mit Reinhard Baumgarten. Ich habe es eben angesprochen. Auch wenn es um wichtige Fragen internationaler Politik geht, so scheint die Erklärung für das Verhalten der türkischen Regierung in der Innenpolitik zu liegen. Rainer Baumgarten, was wäre demnach zunächst auf eine kurze Formel gebracht, das Kalkül des Präsidenten Erdogan?
Das Kalkül scheint zu sein, jedenfalls wird das hier in den Medien so diskutiert, dass Herr Erdogan Neuwahlen anstreben könnte. Er hat am 7. Juni eine ziemlich herbe Schlappe hinnehmen müssen. Er stand zwar nicht zur Wahl, aber irgendwie steht er immer zur Wahl. Und seine bis dahin allein regierende AKP hat die absolute Mehrheit verloren. Die HDP, die Halklerin Demokratik Partisi, eben die pro-kurdische Partei, zog mit sensationellen 13% ins Parlament ein, hat 80 Mandate gewonnen. Und das scheint Herrn Erdogan wirklich nachhaltig zu stören und ihm quer zu liegen. Deswegen die Vermutung hier, er könnte auf eine Revidierung dieses Ergebnisses sinnen mit Neuwahlen, vielleicht im Oktober, vielleicht im November.
Und in diesem Zusammenhang ist sicher wichtig, dass in der Türkei eine 10%-Hürde gilt. 13% sind davon nicht so weit entfernt. Sevim Dardelen, Sie sind gerade erst aus der Türkei zurückgekehrt. Wenn diese innenpolitische Überlegung tatsächlich hinter der Kampfansage der türkischen Regierung steht, denken wir mal, das zu Ende, ließe sich mit einer solchen Strategie, die man ja inzwischen öffentlich gemacht hat, tatsächlich einen Wahlerfolg sichern?
Naja, mit einer Strategie der Spannung, was es ja auch früher in der Türkei gegeben hat, wo man dann auch mit einer harten Hand sozusagen dann auch durchregiert, Repression nach innen umsetzt, kann das natürlich schon sein, dass er das hinbekommt, weil er im Moment ja auch versucht, die HDP, wie Herr Baumgarten noch gesagt hat, richtig rauszuhalten. Und Taktik ist vor allen Dingen, sie zu verunglimpfen als ein Terrorunterstützerpartei, also eine Partei, die eine laut türkischer Regierung Terrororganisationen wie die PKK unterstützt, sich nicht distanziert und das nicht verurteilt und sie in diese Terrorecke stellt und dementsprechend sowohl aus der nationalistischen Ecke, wo ja auch Stimmen verloren worden sind in die Richtung der faschistischen Partei MHP, dass man dort wieder die Stimmen einholt und eventuell sogar auch viele Kurdinnen und Kurden, die ja früher auch die AKP mal gewählt hatten Und das ist sozusagen das Kalkül. Aber ich glaube, dass es nicht nur innenpolitische Motivationen gibt, sondern eben auch außenpolitische.
Und zu denen kommen wir später. Vorher möchte ich gerne noch Ali Ertan Toprak fragen. Haben wir denn Beweise dafür, dass es eine innenpolitisch ausgerichtete Strategie ist, die da die türkische Regierung und den Präsidenten antreibt?
Ich denke schon, jede Menge. Alle Experten, die sich mit der Türkei auskennen und die die Politik von Erdogan in den letzten 13 Jahren begleitet haben, beobachtet haben, wissen, dass Erdogan immer eine Strategie der Spannung verfolgt, wenn er bei Wahlen gewinnen wollte, hat er immer für Spannungen im Lande gesorgt und ist mit dieser Strategie bis zu den letzten Wahlen im Juni war er auch damit immer erfolgreich. Aber ich glaube auch, dass neben der innenpolitisch motivierten Sachlage auch außenpolitische Motivationen gibt. Die Türkei möchte ein Entstehen eines kurdischen Staates an ihren Grenzen auch verhindern.
Das ist vielleicht eines der wichtigsten Argumente außenpolitisch. Guido Steinberg, trotzdem, Machtpolitik scheint hier eine ganz große Rolle zu spielen. Die AK-Partei setzt offenbar auf eine kalkulierte Eskalation. Lässt sich an den Grenzen der Türkei, an den Ostgrenzen, aber überhaupt etwas kalkulieren? Ist das Risiko nicht viel zu hoch?
Das Risiko, dass die Türkei hier geht, ist ungeheuer hoch. Und das betrifft vor allem die innenpolitische Lage in Syrien und im Irak. Ist die Situation tatsächlich nicht kalkulierbar. Wir haben das jetzt im Jahr 2014 alle erfahren müssen. Kaum jemand hat ja damit gerechnet, dass ISIS einen solchen Siegeszug antreten könnte. Also insofern sticht die Türkei da in ein Wespennest. Aber man darf eben auch nicht vergessen, dass diese beiden Organisationen, die jetzt dort angegriffen werden, ja auch Bedrohungen für die innere Stabilität darstellen. Die PKK ist eine türkische Organisation. Und wenn man sie auch im Nachbarland Irak angreift, hat das Folgen für die Sicherheit in der Türkei selbst. Das werden wir in den nächsten Tagen erleben. Und auch bei ISIS ist das so, die türkischen Kämpfer und auch kurdische Kämpfer aus der Türkei, die stellen das viert- oder fünftgrößte ausländische Kontingent in dieser Organisation. Und auch die wird jetzt mit einiger Sicherheit versuchen, in der Türkei Unruhe zu erzeugen. Das könnte durchaus einen Wettlauf darum geben, wer denn eigentlich da die wichtigere militante Gruppe ist. Und die Türkei wird sehr, sehr viel unruhiger, sehr, sehr viel instabiler werden, als sie das ohnehin schon in den letzten Jahren war.
Ja, so ein Hässlichkeitswettbewerb, wenn ich das mal so nennen kann, würde natürlich noch katalytisch wirken.
Ja, wir sehen aber auch schon, dass der begonnen hat, beispielsweise mit dem Anschlag von Suruç in der letzten Woche. Und es ist eigentlich, gibt es eine Garantie dafür, dass beide Gruppen versuchen werden, davon zu profitieren, dass der türkische Staat es eben jetzt nicht mehr nur mit einem Gegner zu tun hat, wie mit der PKK in der Vergangenheit, sondern mit zweien. Und ich würde zwar davon ausgehen, dass die Türkei in der Lage ist, dass ihre Sicherheitsbehörden in der Lage sind, die Situation zu kontrollieren, allerdings nur zum Preis verschärfter Repression und verschärfter Gegenmaßnahmen dieser beiden Gruppierungen.
Darf ich ganz kurz einen ganz kurzen Hinweis geben? Das ist das, was die Regierung hier versucht. Sie spricht, Herr Davutoğlu, heute im Parlament und auch schon in den vergangenen Tagen. Sie versucht, diese Terrororganisationen gleichzusetzen. Da ist die DHKPC, das ist eine linksradikale, sicherlich auch gefährliche Organisation. Aber im Vergleich etwa zu dem, was wir Islamischer Staat nennen, ist es ein Zwerg, wirklich ein Zwerg, ein gefährlicher Zwerg. Gut, vor kurzem, erst im April, wurde hier unweit von unserem Büro ein Staatsanwalt erschossen. Wir wissen nicht genau von wem. Wir wissen nur, er wurde als Geisel genommen. Die Polizei stürmte rein. Es gab eine Nachrichtensperre und der Mann war tot. Und dann auf der anderen Seite haben wir es mit einer PKK zu tun, die 2013 einen Waffenstillstand erklärt hat und nicht hundertprozentig, aber weitgehend eingehalten hat. Und diese Gleichsetzung mit dieser Terrormiliz Islamischer Staat, was Ankara vornimmt, das lahmt natürlich hinten und vorne. Wenn wir uns angucken, was in den vergangenen 16 Monaten seit der Erstürmung Mossuls und anderer Gebiete, Sinjal und Schengal und Sinjar-Gebirge im Nordirak, alles passiert ist, vorgenommen wurde von dieser Terrororganisation, dann besteht da schon ein gradueller, riesiger Unterschied zwischen dem, was die eine als Terrororganisation gebrandmarkte tut, nämlich PKK, und was eben diese Terrormiliz Islamischer Staat tut. Und da verstehe ich auch die Rhetorik nicht. Und wir als Medien sollten darauf auch nicht reinfallen, so zu tun, als handle es sich hier um Terrororganisationen, die gleich behandelt werden müssen, weil sie gleich gefährlich sind. Die PKK, noch einmal, hat einen Waffenstillstand verkündet 2013 und sich weitgehend dran gehalten.
Und da werden wir auch in der Diskussion darauf achten, dies zu differenzieren. Frau Dadelen, Sie hatten sich...
Ja, dem kann ich mich wirklich nur anschließen, weil hier Gefahr gelaufen wird, dem Erdogan auf den Leim zu gehen hier und dieser Rhetorik auch zu erlegen, wenn man beides gleichsetzt. Und ich möchte auch widersprechen, dass hier die türkische Regierung gegen ISIS und PKK gleichsam vorgehen würde. Ganz im Gegenteil.
Das hat sie angekündigt?
Also die türkischen Bombardierungen, ja, das kündigt sie an. Aber lassen wir doch mal die Taten hier sprechen. Die türkischen Bombardierungen von Stellungen des IS sind deutlich weniger als die Bombardierungen auf Stellungen der PKK. Zweitens sind diese Stellungen, also die Bombardierungen von Stellungen des IS, auch keinen grundlegenden Wandel dar in der Syrien-Politik Ankaras. Es werden weiterhin islamistische Terrormilizen unterstützt, wie die Islamische Front und Ahrar al-Sham, die für Massaker in Syrien an Minderheiten, an Christen, an Drusen, an Alawiten verantwortlich sind.
Diese Organisationen, das müssen wir kurz dazu sagen, stehen ISIS ideologisch sehr nah.
Also Ahrar al-Sham ist bei der Al-Qaida angesiedelt und Al-Qaida ist ja eher sozusagen Konkurrenzkandidat sozusagen für den Westen verglichen mit der IS, also diesem Islamischen Staat. Ich finde, da muss man unterscheiden. Das Zweite ist, es geht eine große Gefahr aus von der ISIS. Herr Baumgarten hat was dazu gesagt. Und die PKK hat sich 2 Jahre lang an den Waffenstillstand gehalten, weitestgehend. Und sie hat diesen Friedensprozess ernsthaft auch verfolgt. Es gab eine Verschiebung der Kräfteverhältnisse zugunsten sozusagen der HDP. Die PKK hat Abschied genommen von dem Ziel eines eigenen unabhängigen Staates. Sie wollen Autonomie, sie wollen keinen eigenen Staat gründen. Sie wollen auch nicht südlich der Grenze, also auf dem syrischen Territorium, einen eigenen Staat, sondern sie haben selbstverwaltete Gebiete, sie wollen einen Autonomiestatus in dem Territorium Syrien. Und das sind zwei Paar Schuhe. Und damit verfährt auch die türkische Regierung auch anders. Sie bombardiert, sie hat einen Angriffskrieg gegen die PKK angefangen, aber keinen Krieg gegen die ISIS.
Herr Toprak, jetzt gab es aber auch Anschläge von kurdischer Seite. Das wurde hier kurz angesprochen. Können die der PKK zugeschrieben werden und halten Sie die für vielleicht sogar legitim?
Also zunächst muss ich vorweg darauf hinweisen, dass es die kurdische Frage nicht gibt, weil es die PKK gibt. Die PKK ist ein Resultat der falschen Politik der Türkei gegenüber den Kurden. Das müssen wir erst einmal festhalten. Und die Gleichsetzung zwischen IS und PKK kann ich bei aller berechtigten Kritik an der PKK auch nicht teilen. Die IS, der Islamische Staat, bekämpft unsere Zivilisation, die Humanität. Und die PKK hat in der Vergangenheit sicherlich terroristische Gewalt angewendet, aber ihr Festhalten an dem Friedensprozess war richtig und ehrlich. Und es ist auch nicht so, als ob die PKK jetzt erst durch diesen Anschlag von Suruç provoziert worden ist, sondern vor den Wahlen gab schon etliche Anschläge, schlimme Anschläge bei Wahlkampfveranstaltungen mit vielen Toten und Hunderten von Verletzten in Diyarbakır zum Beispiel, in Erzurum. Als die Bombe in Diyarbakır hochgegangen ist, da haben die Menschen an den Händen festgehalten und haben sich hingesetzt. Und die PKK hat dann auch nicht gehetzt oder die HDP hat nicht gehetzt, sondern hat an diesem Friedensprozess festgehalten. Und deswegen finde ich das ein wenig ungerecht, wenn ständig die PKK mit dem IS gleichgesetzt wird. Aber nichtsdestotrotz waren die Polizisten Morde falsch. Die PKK darf sich nicht von Erdogans Provokationen zu falschen Handlungen leiten lassen. Aber die PKK-Zentrale hat bereits auch schon gesagt, dass das eine Aktion von lokalen Einheiten war, die nicht mit der Zentrale abgestimmt war. Aber trotzdem ist das natürlich auch zu kritisieren. Das führt auch und zur Eskalation, trägt zur Eskalation bei und spielt in die Hände von Erdogan. Und dieses Spiel darf die PKK nicht mitmachen.
Also auch hier kommt hier eine wichtige Rolle zu. Guido Steinberg, heute ist ein Abkommen unterzeichnet worden zwischen der Türkei und den USA. Die USA können türkische Luftwaffenbasen nutzen und man merkt in der amerikanischen Außenpolitik, die sind ein bisschen auf der Suche. Ganz wohl ist ihnen offenbar nicht. Auf der anderen Seite gibt es da die Hoffnung, dass die Türkei jetzt stärker gegen IS oder ISIS vorgeht. Wie schätzen Sie das ein? Wir hören immer weniger von Angriffen auf IS-Stellungen, das muss man sagen. Wird es die in Zukunft vielleicht noch geben?
Ich bin mir da selber nicht so ganz sicher. Ich sehe das so ein bisschen wie die Frau Dardelen, dass diese gegenwärtige Offensive zwar den Titel ISIS hat, aber dass es vor allem gegen die PKK geht. Ich denke schon, dass sich an der Prioritätenliste der Türkei nichts geändert hat. Und für die türkische Regierung ist die PKK groteskerweise die schlimmere Terrororganisation als ISIS. Trotzdem sehen die Amerikaner es als einen großen Erfolg ihrer Politik an, dass sie zumindest einmal dieses Abkommen mit den Türken erreicht haben, dass sie auch von türkischer Seite zumindest deklaratorisch jetzt gehört haben, es geht gegen ISIS. Das war ein wichtiges Anliegen der Amerikaner und auch der Europäer der letzten Jahre. Allerdings haben sie sich das und haben auch die Europäer sich das nie so vorgestellt, dass in dem Moment, in dem die Türkei nun tatsächlich etwas effektiver gegen ISIS vorgeht, die Türkei das zum Anlass nimmt, eigentlich die PKK zu bekämpfen und dann vielleicht auch noch, darum geht es ja auch in den letzten Tagen, einen kleinen Streifen auf syrischem Gebiet zu besetzen. Eine Maßnahme, die sie, ich denke, ich auch nicht so sehr gegen ISIS richten wird, obwohl da zum Teil ISIS-Gebiet betroffen ist, sondern vor allem so gedacht ist, dass die kurdischen Verbände auf der syrischen Seite, die auch faktisch zur PKK gehören, aber eben von einer syrischen Organisation angeleitet werden, dass die dort nicht ihr Territorium abrunden können. Also insofern denke ich, werden die Bauchschmerzen der Amerikaner in den nächsten Tagen noch schlimmer werden, besonders dann, wenn sich erweisen wird, dass es die Türken mit dem Kampf gegen ISIS gar nicht so ernst gemeint haben. Und meine Befürchtung ist tatsächlich, dass es der Türkei hier in allererster Linie um die PKK, um die syrischen Kurden geht und dass sie vielleicht darüber hinaus mittlerweile verstanden haben, dass ISIS dann nicht der Partner ist im Nachbarland, den man zumindest passiv unterstützen darf.
Dann wäre die Nutzung eines Flughafens auch nicht viel wert. Reinhard Baumgarten in Istanbul, ist der Eindruck richtig, dass es immer weniger Meldungen und Berichte gibt über Angriffe der türkischen Luftwaffe zum Beispiel auf IS-Stellungen?
Definitiv. Es gab vorgestern diesen Beschuss von türkischer Seite mit schweren Panzerhaubitzen auf ein kurdisches Dorf. Die Kurden haben sofort gemeldet, hallo, ihr beschießt uns. Ankara, das Außenministerium, hat gesagt, nein, wir beschießen IS-Stellungen. Die Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die in London sitzt und relativ gute Kontakte und Drähte nach Syrien hinein hat, hat bestätigt, nein, der Beschuss ging auf ein von der JPG, also den Volksverteidigungseinheiten der syrischen Kurden, gehaltenes Dorf nieder. Und das ist eine Situation. Ich würde gern noch was sagen zu diesem Korridor. Es ist paradox, was wir erleben. Und es ist auch ein Zeichen dieser verworrenen amerikanischen Außenpolitik. Also die JPG, die schon erwähnten, mit der PKK eng verknüpften syrischen Kurden, haben ja im Grunde genommen das geleistet, was in einem Krieg notwendig ist. Die Amerikaner haben natürlich die uneingeschränkte Lufthoheit genutzt, auch ohne Incirlik. Die Anflüge dauern halt länger, kosten mehr Sprit, mehr Zeit und man verpasst viele Gelegenheiten, einen Feind möglichst rasch zu erwischen, wenn er geortet wurde. Aber es hat funktioniert. Durch die Luftüberlegenheit konnten die JPG-Einheiten mithilfe dann der Peschmerga Kobane verteidigen, Tel Abyad, auch im Norden Syriens gelegen, zurückerobern, vorgestern Sarin zurückerobern. Sie sind bis auf 50 Kilometer an Raqqa, die Hochburg von Daesh, also den IS-Terroristen in Nordsyrien, vorgerückt. Das hat nur funktioniert, weil es das Zusammenspiel zwischen US Air Force, der amerikanischen Luftwaffe, und eben den Fußtruppen, den Fußsoldaten auf dem Boden gab. Nun kommen die Türken und sagen, mithilfe dieser Lufthoheit Amerikas und der Türkei werden wir einen Korridor säubern. Und dort sollen dann also befreundete Rebellengruppen einziehen. Die Namen fielen schon. Ahrar al-Sham und Jabhat al-Nusra, also islamistische Gruppierungen, die dann dieses gesäuberte Stück Land kontrollieren sollen, wo jetzt die Kurden sind. Wie soll das gehen? Gleichzeitig sagt Davutoğlu, wir schicken keine Bodentruppen. Und die Amerikaner, das ist meine Vermutung, haben letztlich dem zugestimmt, eben weil sie Incirlik nutzen dürfen. Und insofern sagen sie sich, okay, PKK ist innertürkisch, da mischen wir uns nicht ein. Ich denke, dass sie Zähneknirschen gemacht haben. Ja. Aber ich glaube, dass das einem größeren Plan der Obama-Administration folgt. Nach dem Deal, dem Atomdeal mit Iran, will Obama weitere Erfolge im Nahen Osten. Das ist seine, wie man so schön sagt, im Englischen Legacy. Mhm. Das nimmt er als außenpolitische Erfolge mit. Und der Kampf gegen ISIS, gegen Daesh, spielt hier eine ganz große Rolle.
Reinhard Baumgarten, Sie ernten viel Zustimmung hier bei meinen Gästen im Studio. Ich wollte Ihnen aber eine ganz einfache Frage stellen, bevor die anderen zu Wort kommen. Wäre es nicht besser, wenn die Türkei, die ISIS oder IS einfach den Nachschub abschneidet, den Nachschub an Menschen, an Material und so weiter? Dann müsste man doch gar nicht deren Stellungen bombardieren, oder ist das zu einfach gedacht? Der Blick auf die Landkarte genügt aber. Es ist sehr schwierig, in dieses Gebiet, das von ISIS beherrscht wird, Nachschub auf anderen Wegen heranzubringen.
Ganz einfache Frage, ganz einfache Antwort. Ja, es wäre besser. Und das, was die Kurden Syriens und auch die PKK und selbst die Peschmerga der Türkei vorwerfen, ist, dass diese Grenze, die sowieso schon schwer zu kontrollieren ist, aber von den Türken bewusst auch porös gehalten wurde. Und hier gibt es so unendlich viele Gerüchte und Videos auf YouTube und ich weiß nicht wo überall, die belegen sollen, dass die Türkei selbst, ja, es gibt ja auch diese Türkei selbst Waffen geliefert hat. Es gibt die Geschichte mit dem Chefredakteur von Cumhuriyet, der ja massiv unter Druck gesetzt worden ist, weil er einen Artikel veröffentlicht hat, der eben belegen soll, dass der türkische Geheimdienst in Waffenschiebereien der MIT verwickelt sein soll. Ja, Herr Hertha, es wäre einfacher, die Grenze wirklich zu versiegeln, dicht machen.
Also wir sehen, es gibt Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit der USA mit der Türkei, Frau Dardelen.
Ja, aber Voraussetzung wäre ja, dass man tatsächlich gegen den Islamischen Staat vorgehen möchte. Und da habe ich meine großen, großen Zweifel. Die türkische Regierung ist seit längerem bekannt für alle, die es sehen wollen, dass die türkische Regierung den IS mit Waffen beliefert, dass Verletzte des Islamischen Staates in türkischen Krankenhäusern medizinisch versorgt werden. Selbst der Gouverneur von Denizli hat öffentlich eine Pressemitteilung auf seine eigene Seite gestellt, wo er sagt, ein Kommandant des Islamischen Staates ist ja im Krankenhaus in Denizli und wird hier medizinisch versorgt. Und das hat überhaupt keine Konsequenzen. Wir wissen, dass sie mit an der Ausbildung unterstützt werden von den Türken, dass die Türkei Aufmarsch- und Rückzugsgebiet zugleich war in der Grenzregion. Und das heißt, dass man den Bock zum Gärtner machen würde, wenn man sagt, dass die türkische Regierung doch so oder so tatsächlich den IS auch eine Niederlage bereiten würde, weil sie es nicht wollen. Und das Zweite ist, sie wollen auch mit ihrem Krieg gegen die PKK die ISIS stärken. Weil die einzige tatsächlich ernstzunehmende Rolle als Kraft nur die PKK und die syrischen Kurden spielen im Kampf gegen den IS. Und insofern ist das wirklich Legendenbildung, wenn man glaubt, dass Ankara hier den Islamischen Staat bekämpfen möchte. Auch die Forderung nach einer Flugverbotszone ist in diesem Zusammenhang zu sehen. Der Islamische Staat hat keine Luftwaffe. Eine Luftwaffe hat die syrische Regierung. Es geht um den Sturz, diese verfehlte Syrien-Politik, die in Teilen in Deutschland auch mit unterstützt wurde, auch leider von SWP. Diese verfehlte Syrien-Politik wird weiter vorangetrieben von Erdogan, nämlich einen unbedingten Regime-Change in Syrien durchzusetzen. Und da hat die ISIS nur Folgendes gemacht. Die ist dysfunktional gewesen.
Frau Dadelin,
Die hat verschiedene Stellungen verloren und war nicht mehr so richtig erfolgreich. Jetzt müssen wir Herrn Steinberg Gelegenheit geben, auf ihren Vorwurf zu reagieren.
Bitte verzeihen Sie mir.
Ja, die Stiftung Wissenschaft und Politik, die besteht aus Wissenschaftlern. Und jeder Wissenschaftler hat da seine eigene Position. Ich habe da immer eine andere Position eingenommen. Obwohl ich natürlich auch der Meinung bin, dass Herr Assad gehen muss. Er ist ein Massenmörder. Er sollte abtreten. Er ist und bleibt ein Massenmörder. Und das Problem, das wir nicht loswerden, ist, dass wir zwar alle Zweifel an der Position der Türkei haben und auch an ihrem Willen, ISIS zu bekämpfen, das teile ich, aber es wird nicht möglich sein, diese Organisation in Syrien erfolgreich zu bekämpfen, ohne dass die Türkei daran teilnimmt. Und diese Wahrheit, die haben die Amerikaner durchaus berücksichtigt. Und daran arbeiten sie seit Jahren. Und ihre Politik ist überhaupt nicht verworren. Sie versuchen zu erreichen, dass die Türkei einsieht, dass ISIS eine größere Bedrohung ist als die PKK, dass ISIS tatsächlich eine existenzielle Bedrohung ist für die Region und eine kleinere Bedrohung auch für die europäischen Staaten und für die Amerikaner. Und das sollte auch unsere Politik sein, selbst wenn dabei einige Kompromisse herauskommen müssen. Ich würde aber gerne noch eine Frage in die Runde werfen. Wir haben eben über diese Sicherheitszone geredet. Und dann wurde hier gesagt, dass diejenigen Truppen, die dann dieses Gebiet freikämpfen müssen, dass das die Nusra-Front und die Ahrar al-Sham, also dschihadistische oder salafistische Gruppierungen aus Syrien sind. Ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass das ist, was die Amerikaner sich vorstellen. Ich glaube eher, das ist jetzt meine These vor der Frage, ich glaube eher, dass da zwei Konzepte aufeinanderprallen. Die Amerikaner würden diese Sicherheitszone sicherlich ganz gerne mit den syrischen Kurden zusammen freikämpfen, weil die sich als zuverlässig erwiesen haben. Die Türken würden diese Sicherheitszone ganz gerne mit den Ahrar und der Nusra-Front freikämpfen. Aber das sind doch Konzepte, die nicht zusammenpassen. Müssen wir nicht davon ausgehen, dass es da vielleicht überhaupt noch keine Übereinkunft gibt und dass es vielleicht auch überhaupt keine Vorstellung der beiden Parteien gibt, wer denn dann am Ende diese Zone freikämpfen soll, weil das wäre ja auch die Voraussetzung dafür, dass man sie überhaupt sichern kann. Ich sehe das überhaupt noch nicht.
Die Nachrichtenlage ist im Moment, dass die Gespräche über diese Zone auf jeden Fall noch andauern. Lassen Sie mich kurz sagen, dass unsere Hörerinnen und Hörer den Deutschlandfunk hören. Wir diskutieren in Berlin über die neue und sehr riskante Strategie der Türkei im Vorgehen gegen Kurden und womöglich auch IS. Reinhard Baumgarten, ARD-Korrespondent, ist uns aus Istanbul zugeschaltet. Im Deutschlandradio-Studio sind Sevim Dadelen, Bundestagsabgeordnete der Linkspartei und der Vorsitzende der kurdischen Gemeinde Deutschland, Ali Ertan Toprak. Außerdem Guido Steinberg, Sie haben ihn gerade gehört, von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herr Toprak, lassen Sie mich die Frage stellen, wie denn die Rückwirkungen auf die Türkei sind. Anschläge sind ja zu befürchten. Hat es in der Vergangenheit gegeben, auch von kurdischer Seite, wie Sie gesagt haben. Was glauben Sie, werden die wichtigen kurdischen Gruppen einsehen, dass sie nicht das Spiel von Erdogan spielen? Oder wird sich da das alles nicht aufhalten lassen und wird die Wut dazu führen, dass es viele Anschläge geben wird?
Während NATO applaudiert, hat die Türkei den Friedensprozess gekündigt. Nicht die Kurden haben den Friedensprozess gekündigt, sondern die Türkei, NATO-Mitglied. Und es ist mir ein Rätsel, wie man neben Irak, Syrien, Nahostkrise noch ein drittes Fass aufmacht, eines der längsten und gefährlichsten Konflikte, die in den letzten 2 Jahren fast durch diesen Friedensprozess zu einer Lösung gekommen wäre, ist jetzt mit der Aufkündigung von Erdogan passé. Und es ist absurd und grotesk, dass der eine NATO-Partner, die Amerikaner, seit einem Jahr mit den Kurden zusammen gegen den Islamischen Staat kämpfen, Und jetzt der andere NATO-Partner, den effektivsten Gegner des Islamischen Staates bombardiert. Das ist doch die Stärkung vom Islamischen Staat. Und viele vergessen das. Das ist sehr wichtig, dass Erdogan und AKP ideologisch verwandt mit dem Islamischen Staat ist. Mhm. AKP und Erdogan hat ideologisch kein Problem mit dem Islamischen Staat. Das muss uns allen im Westen klar sein. Und es ärgert mich einfach, wenn NATO und der Westen immer noch so tut,
das haben wir verstanden.
Dass die AKP das unser Bündnispartner ist.
Herr Topak, würden Sie trotzdem meine Frage beantworten? Ja. Warum macht Erdogan das, obwohl er Anschläge befürchten muss in der Türkei?
Ja, er spielt die nationalistische Karte. Er will die verloren gegangenen nationalistischen Stimmen wieder zurückholen. Er ist sauer und wütend auf die Kurden, weil er sagt, die Kurden sind undankbar. Ich habe den Friedensprozess in Gang gebracht und die Kurden haben mir das nicht gedankt. Im Gegenteil, sie haben ihre Partei ins Parlament geschickt, 10%-Hürde geschafft und meine Partei hat jetzt die absolute Mehrheit verloren und ich kann nicht Superpräsident werden. Dafür macht er die Kurden verantwortlich.
Das hieße, er glaubt, er geht dieses Risiko ein, weil er es eingehen muss, anders wird die Wahl nicht gewinnen. Frau Dardelen, glauben Sie auch, dass die türkische Regierung der Überzeugung ist, die Sicherheitslage im Griff behalten zu können?
Auf gar keinen Fall. Ich glaube, die haben genauso wenig einen Kompass und ein Konzept. Jetzt mit dieser Sache, was völlig aus dem Fugen geraten kann, aber auch die USA. Ich glaube auch, dass die USA hier einen großen Fehler machen, wie sie damals 2003 in den Irak reingegangen sind und mit sozusagen auch dem Bodensatz geliefert haben für den Islamischen Staat. Pentagon-Papiere machen es ja auch nochmal offenkundig, dass die USA beim Aufbau der ISIS auch mit sozusagen mitgerührt hat, mitverantwortlich ist und ferner halt auch nicht nur Irak, sondern auch in Syrien diese Regime-Change-Politik, die man verfolgt hat. Aber ich glaube, eine Sache ist noch ganz wichtig bei Erdogan, nicht nur das Innenpolitische, weil wir sagen das schon seit Jahren, dass Erdogan und die AKP-Partei, also die AKP, seit Jahren auch eine neo-osmanische Außenpolitik verfolgen. Und da gebe ich Herrn Toprak recht, diese ideologische Verbrüderung natürlich. Und es gibt immer mehr Anhänger und Sympathisanten innerhalb der AKP-Mitgliedschaft für die ISIS. Nach dem Terroranschlag in Suruç gab es eine große Demonstration von AKP-Anhängern, direkt aus der Moschee kommend, in Izmir, die ISIS-Opfer beklagt haben, also die Opfer von ISIS selbst in den Auseinandersetzungen, die wurden auf offener Straße beklagt und betrauert von dieser Gemeinde. Und das sind AKP-Anhänger.
Also diese Nähe. Trotzdem nochmal zu den möglichen Reaktionen in der Türkei, auch von Seiten der Kurden, Rainer Baumgarten. Welche Rolle spielt Öcalan eigentlich oder kann er spielen?
Ja, das ist, wenn man so will, ein Dreieck. Wir haben auf der einen Seite Kandil, das ist diese Bergregion im Norden Iraks, da sitzt Herr Bayık, das ist der militärische Führer der PKK, weil ja Abdullah Öcalan eingeknastet auf İmralı im Gefängnis sitzt. Dann haben wir eben Abdullah Öcalan als den großen Chef, der als solcher anerkannt wird. Wenn man hier unterwegs ist in Istanbul oder auch im Osten in Diyarbakir, dann gibt es keine Kundgebung ohne große Öcalan-Poster und Fahnen. Also Öcalan, Apo genannt, gilt als der Übervater der PKK. Und die dritte Spitze des Dreiecks ist nun mal der politische Arm. Das ist natürlich die HDP als Parlamentskraft mit 80 Mandaten und eben auf kommunaler Ebene die sogenannte KCK. Das ist ein Dreieck. Und als ich letztes Jahr mit Herrn Bayık darüber gesprochen habe, da hat er schon bedeutet, dass er dieses Dreieck akzeptiert. Also es findet eine Kommunikation statt. Oder vielleicht kann ich sagen, es fand eine Kommunikation statt. Wir haben von Herrn Öcalan nach dem 25. Juli nichts mehr gehört. Wir wissen nicht, wie seine Einstellung ist. Es gibt diese Erklärung auf der Website des militärischen Arms der PKK, der Waffenstillstand sei damit wohl hinfällig, aber wir wissen nicht wirklich, was Öcalan dazu zu sagen hat. Was ich aber mit Sicherheit sagen kann, mit meinen vielen Gesprächspartnern, die ich in Diyarbakir und in der Region hatte, die Leute hören auf das, was er sagt. Also nicht so, dass sie die Hacken zusammenschlagen und sagen sozusagen, Befehl und wir folgen dir. Da ist schon ein Dialog. Aber wenn er etwas sagt, hat das Gewicht. Und dieser Dialog oder diese Kommunikationsstränge, die sind offensichtlich im Moment durchtrennt. Und wie eingangs ja schon gesagt wurde, jetzt läuft eben der Versuch, die HDP, die, Herr Erdogan legt ja immer so großen Wert darauf, dass alles demokratisch legitimiert sein muss, die demokratisch legitimiert ins Parlament eingezogen ist mit sehr sauberen Mitteln. Also es wurde auch schon erwähnt, die HDP hat sich nicht provozieren lassen, nicht nur durch den Anschlag in Diyarbakir mit 5 Toten und vielen Verletzten. Es gab auch andere Anschläge, viele Anschläge auf Fahrer, auf Veranstaltungen. Jetzt wird versucht, diese Partei zu kriminalisieren, bis hin zu dem Versuch, ihnen eben die parlamentarische Immunität abzusprechen. Das wird mächtige Auswirkungen eben auch auf die politische Landschaft haben, weil viele gemäßigte Kurden oder liberale Türken, das waren nicht nur Kurden, die die HDP gewählt haben, die sehen ihre politische Hoffnung zertrümmert, wenn jetzt die HDP nicht nur kriminalisiert wird, sondern vielleicht dann auch aus dem Parlament gefegt wird.
Also sehr weitreichende Auswirkungen in der Türkei, auch für das demokratische System der Türkei. Kommen wir, dafür wird es jetzt Zeit, zu den Auswirkungen in Deutschland, Herr Steinberg. Welche Folgen werden wir spüren, dieser Entwicklung?
Das wird vor allem davon abhängen, ob diese Maßnahmen der Türkei nachhaltig sind, und zwar in beiden Bereichen. Wir wissen ja noch nicht, wie lange diese Angriffe auf die PKK anhalten. Wir wissen noch nicht, wie die PKK reagiert. Es hat zwar die ersten Anschläge gegeben, aber das ist immer noch ein Prozess, der gestoppt werden kann. Es ist nicht gesagt, dass es eskaliert, obwohl es im Moment so aussieht. Ähnliches gilt für ISIS. Wir wissen nicht, inwieweit die Türken diese Angriffe weiterführen. Wir waren hier, glaube ich, alle recht skeptisch, dass die weitergehen. Und davon wird abhängen, inwieweit wir Europäer da reagieren müssen. Ich denke, dass ganz klar ist, die Position der europäischen Regierungen wird sein und muss sein, dass dieser Friedensprozess ganz schnell wieder begonnen werden muss, obwohl sicherlich da die Hoffnung nicht groß ist. Und dass natürlich auch die HDP im Parlament bleiben muss und dass ISIS tatsächlich auch effektiv bekämpft werden muss. Das Problem ist halt nur, es gibt da wenig Einfluss. Ansonsten ändert sich die Situation zunächst einmal nicht. Wir müssen ohnehin mit ISIS-Anschlägen rechnen, allerdings nicht mit Anschlägen der Organisation, sondern mit Anschlägen von Sympathisanten. Und wir müssen natürlich damit rechnen, dass in dem Maße, wie sich der Konflikt zwischen Kurden und türkischem Staat wieder intensiviert, das auch Folgen hat für das Zusammenleben zwischen Türken und Kurden hier und natürlich auch für das Verhältnis zwischen der PKK, die ja immer noch als terroristische Organisation verfolgt wird in Deutschland, und dem deutschen Staat.
Frau Dadelen, wie ist im Moment das Verhältnis zwischen Kurden und Türken in Deutschland? Ich glaube, Sie haben ja Eltern, die aus beiden Gruppen kommen.
Ja, also das Verhältnis wird natürlich auch durch die Regierungspolitik in der Türkei sehr stark manipuliert, besonders durch sehr provokative und polarisierende Auftritte, nicht nur von Erdogan selbst, auch von seinen Mitregierenden. Und insofern ist das natürlich auch immer eine Frage, wie diese Strategie der Spannung, die in der Türkei verfolgt wird, auch hier weiterverfolgt wird. Aber einen Punkt möchte ich trotzdem zu den Auswirkungen für Deutschland auch nochmal sagen. Also ich glaube schon, dass es Auswirkungen haben wird. Ich glaube, dass hier die Büchse der Pandora mit eröffnet worden ist. Und ich weiß nicht, ob sie eingefangen werden kann, hier nochmal eine Front aufzumachen, gegen die Kurden diesen Krieg zu führen. Ich hoffe, wie Herr Toprak, dass man auf diese Provokation nicht eingeht. Aber ich glaube nicht, dass die PKK sich einfach weiterhin bombardieren lässt. Und das heißt, dass es natürlich Auswirkungen haben wird. Zum Beispiel wird es auch mehr Flüchtlingsbewegungen geben. Da brauchen wir uns gar nichts vorzumachen, dass es mehr Flüchtlinge nach Europa und mit nach Deutschland geben wird, weil man dieses Kriegsgebiet nochmal weiter erweitert. Ferner glaube ich auch, dass es unverantwortlich ist, von Herrn Steinmeier und anderen aus der Regierung, diese Luftangriffe zu begrüßen und Verständnis dafür zu zeigen, auch hinsichtlich von ISIS in Bezug auf die Sicherheit in Deutschland. Ich möchte nicht wissen, welche Gefahr tatsächlich da ist. Und ich gehe davon aus, Experten sagen das ja auch, es gibt diese Gefahr, dass es dann eben auch Enthauptungen vor Aldi oder sonst wo gibt in Deutschland, mitten in Berlin beispielsweise. Da sollten wir uns nichts vormachen. Und das andere ist natürlich auch mit den Kurden, die schon eine relevante Größe sind in Deutschland und in den europäischen Ländern und besonders in den Großstädten. Da sollten wir uns nichts vormachen. Und deshalb finde ich, dass Deutschland sich hier ausschweigt in puncto Aufkündigung des Friedensprozesses durch die türkische Regierung.
Kann man davon wirklich ausgehen, Herr Tufak? Es hat Äußerungen der Bundesregierung gegeben. Die Türkei ist aufgefordert worden, diesen Friedensprozess nicht aufzugeben. Sie kritisieren auch die NATO-Äußerungen, aber im Rande zumindest des Treffens, auch durch den Generalsekretär, hat es ganz klare Signale gegeben, dass man mit dem Vorgehen gegen die Kurden nicht einverstanden ist.
Aber dennoch finde ich das alles sehr halbherzig und auch um die eigene Öffentlichkeit zu beruhigen, weil die westlichen Wähler in den Ländern der westlichen Länder finden diese Politik auch unglaubwürdig. Aber was mich traurig macht, ist, dass die NATO durch die Ausstellung dieses Blankoschecks an die Türkei nicht nur die Kurden schwächt, den größten Gegner des Islamischen Staates, sondern man nimmt schwächt auch die Zivilgesellschaft in der Türkei. Weil nach 40 Jahren hatte die Zivilgesellschaft, die demokratische Gesellschaft in der Türkei zum ersten Mal wieder eine Hoffnung, dass man was mit demokratischen Mitteln ändern kann. Und mit der Aufkündigung des Friedensprozesses sind diese Hoffnungen hinfällig. Und ich kann es immer noch nicht begreifen, dass die NATO immer noch gegenüber der Türkei so zurückhaltend ist, obwohl sie wissen, dass die Türkei schon länger sich nicht mehr wie ein Bündnispartner verhält. Und dennoch ist die NATO in die Bündnisfalle der Türkei getappt. Und im Nahen Osten kann es nach meiner Auffassung nur noch Frieden geben, wenn wir eine internationale Konferenz hinbekommen, wo alle Akteure, alle Beteiligten eine demokratische Perspektive bekommen. Und die kurdische Frage kann von der Türkei nicht mit Gewalt gelöst werden. Das haben die letzten 40 Jahre gezeigt. Die Türkei muss das Existenz- und Selbstbestimmungsrecht des kurdischen Volkes respektieren. Die Kurden sind Akteure, keine Bittsteller mehr.
Okay, also man muss sagen, es ist wirklich vieles liegen geblieben in der gesamten Region. Reinhard Baumgarten, glauben Sie, dass sich die türkische Regierung von der Erklärung der NATO-Botschafter wirksam unterstützt fühlt?
Ja, die Türkei hat bekommen, was sie wollte. Das Atlantische Bündnis ist ja zunächst einmal ein Bündnis gegen Angriffe von außen. Und ISIS greift die Türkei von außen an und PKK ist ein innertürkisches Problem. Hinter den geschlossenen Türen gab es wohl Kritik, aber zunächst hat die Türkei, kann sehr zufrieden sein mit dem Gipfel von Brüssel von gestern.
Lassen Sie uns ganz am Schluss, wir haben wirklich gar nicht mehr viel Zeit, Reinhard Baumgarten, noch auf die Türkei blicken, deren Außenpolitik sehr ambitioniert war und die in vielem gescheitert ist im Verhältnis zu ihren Nachbarn. Wird die Türkei eigentlich immer schwächer und ist das das Grundproblem?
Nein, schwächer weiß ich nicht, aber die Dinge sind hier in einer unglaublichen Bewegung. Nehmen wir jetzt mal Iran mit diesem Atomdeal. Das wird, wenn das umgesetzt wird, eine unglaubliche Dynamik an den Tag legen. Plötzlich entdeckt Ankara die Liebe zu Riad. Da tun sich plötzlich Bündnisse auf, die waren vor ein, zwei Jahren undenkbar. Und hier ist eine unglaubliche Dynamik und die Türkei hat in vielerlei Hinsicht diese Dynamik nicht begriffen und falsch agiert.
Und das muss das Schlusswort dieser Diskussion sein. Ich danke für eine engagierte Diskussion an meine Gäste hier und an Reinhard Baumgarten in Istanbul. Wünsche uns allen einen schönen Abend und lassen Sie uns hoffen, dass die Situation eben nicht eskaliert.